Ich studiere gerade noch den Kader, um mal so rauszufinden, wer da eigentlich so alles noch spielt und auch nicht so dabei ist. Mehr, interessant. Wenn ich da Maxim Dahl sehe, ah ja, das war deine Reaktion auf Maxim Dahl? Mhm. Okay, interessant.
Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist der 5. Mai montags. Wir haben 8:15 Uhr, 19.42 Uhr. Mein Name ist Jan Budde und ich sage mal so, Kohlensäure treibt. Ich möchte mich damit auch entschuldigen und möchte bei mir nun begrüßen den Ricardo Basilikum von der AZ wieder heute bei mir. Ich freue mich jedes Mal, wenn er da ist, Dominik Theiss.
Hast du Copy-Paste gemacht vom letzten Mal, wo ich da war jetzt?
Ja, mir fällt nichts Neues ein. Ich bin da. Heute bin ich auf Sparflamme unterwegs.
Na gut, sag trotzdem Hallöchen.
Hallöchen, weil ich weiß nicht, gestern war sehr emotional irgendwie und ich war sehr dabei und heute ist echt bei mir leer. Ehefrau, Felicitas Budde ist auch da, freut mich, schön, dass wir uns auch mal wiedersehen.
Ja, sonst laufen wir uns so selten über den Weg. Ich bin mal gespannt, ob du die ganze Sendung durchhältst. Du hattest ja gestern Abend schon keine Stimme mehr, nachdem du den ganzen Tag Mainzer geschrien hast. Ob sich das auf heute Abend noch auswirkt, werden wir im Laufe der Sendung erfahren.
Ja, es war ja Gutenberg-Marathon und wir zwei wohnen ja in der Altstadt. Und dann hingen wir am Fenster und guckten raus, weil vor uns die Läufer vorbeigingen und die Laufenden und Läuferinnen. Ja, und hier immer, wenn einer im Mainz 05 Trikot vorbeikam oder eine, habe ich mich bemüßigt gefühlt, Mainzer anzustimmen, aber in einer, ich musste halt Gas geben, weil unten stand eine Cheerleader-Truppe mit Ghetto-Blaster. Das heißt, ich musste ja irgendwie Hall erzeugen. Also war ich schon relativ aufgewärmt, möchte ich sagen, als es dann Richtung Stadion ging. Vor allen Dingen, weil ich daraus irgendwie, kennst du das? Ich bin so leicht überkompetitiv in manchen Situationen und irgendwie habe ich das für mich zur Challenge gemacht, so ich möchte jeden Mainzer kriegen, jeden, der im Trikot da langläuft.
Ich muss sagen, ich glaube, dann wäre ich lieber hier gewesen als bei mir in der Neustadt, weil ich habe es nicht ausgehalten. Unten drunter haben die da im ersten Stock bei uns so eine Running Party gemacht, haben sich da zu viert auf den Balkon gesetzt und haben bei jedes Mal einfach in einer Lautstärke und einer Schrilligkeit,
ja, auf geht's, weiter.
Und ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich, das hat 3 Stunden da gedauert, bis da wirklich jeder vorbei war, selbst bei der letzten. Und ich dachte wirklich, bitte, bitte, einmal würde ich gern nicht in der Stadt wohnen.
Dann hättest du ja auch keinen Spaß gehabt, weil Jan hat zwar immer Mainzer geschrien, wo ich dann auch immer dabei war, aber sonst war ich immer dabei mit, yay, weiter, schneller.
Bei mir ist dann in der Zwischenzeit noch so ein bisschen so der Crossfitter rausgekommen. Lauf du Tier, da geht nur was. Jetzt hat Feld von hinten aufräumen. Komm du Milchbrötchen. Weißt du, da hatte ich dann richtig, ich hatte richtig Spaß dann, weißt du. Aber du kannst, also wenn du gesehen hast, da hat so jemand jetzt richtig gestruggelt, also dann supportest du ja. Ist halt aber interessante Perspektive von dir, je nachdem, was du gerade in deiner Wohnung machst, ne, bis am Spülen. Komm jetzt zum Milchbrötchen, zieh noch mal.
Woo, yeah.
Also ich glaube, So motiviert hast du vielleicht auch noch nie den Haushaltsputz gemacht.
Boah, ich nicht. Wie gesagt, das war letztes Jahr noch schlimmer. Da ging irgendwie noch ein früherer Lauf. Ich glaube, dieser 5-Kilometer-Lauf bei uns direkt vorbei. Und da ging das schon ab 8.30 Uhr, wo die Leute voll mit der Box sind. Da bin ich wirklich wie so ein 80-jähriger Rentner, was das angeht. Denke mir so, bitte, mach das, aber nicht hier. Ich will schlafen, ich musste noch arbeiten. Lasst mir die Ruhe.
Also ich gucke Fußball auch immer ohne Ton, damit ich mich aufs Spiel konzentrieren kann.
Ja, nur die Taktik-Cam, ist ja wohl logisch.
Dann habe ich noch einen Second Screen. Ja, da ist dann der Tactical-Feed drauf, so der Scouting-Feed. Ja, ich möchte das genießen. Ich liebe meine Taktik dazu. Ich habe auch noch Live-Statistiken.
Du hast mir zu wenig Anglizismen benutzt gerade.
Es tut mir leid. Es ist halt nicht mein Metier. Ich gucke das einfach anders. Ich bin da anders drin. Ist auch mein Part in diesem Podcast. Deswegen ergänzen wir uns ja so gut auch.
Wunderbar.
Ich fand es halt einfach geil. Wir hatten hier auch vor der Tür so eine Cheerleader-Mannschaft, die die riesen Boombox ausgepackt haben. Die hat aber so um 11 Uhr den Geist aufgegeben und dann war erstmal Ruhe, weil keiner drauf eingestellt war, mit eigener Stimme anzufeuern. Und dann
außer
hast du wirklich
mir.
Nur uns hier oben gehört.
Weil dann kamen zum Glück auch immer mehr Leute in Mainz 05-Trikots und waren Mainzer! Mainzer! Und ich sag ganz ehrlich, Leute, wer mit AirPods läuft, hat keinen Spaß am Leben. Vor allen Dingen hat er mich nicht gehört, weil ich dann halt gegen dieses Noise-Canceling angeschrien habe und teilweise keine Chance hatte. Aber umso mehr habe ich mich dann gefreut, wenn jemand Kopfhörer drin hatte und dann so ein Salut nach oben gegeben hat. Ich war so, ja Mann, Noise-Canceling geschlagen.
Oder so ein Kuss aufs Wappen, gab's das auch?
Nee, Kuss aufs Wappen gab's nicht, aber es gab...
immer schön die Hand zum Herz.
Oder? Ja. Hand dann zum Herz, so. Ich dachte mal, vielleicht packt irgendjemand einen Torjubel aus oder so. Das hätte ich auch
gefunden. Es war halt dann auch immer lustig, weil, wenn dann Mainzer hier vorbeigelaufen sind, immer Großalarm und dann betretenes Schweigen, wenn wieder so ein Lautern-Trikot kam oder ein Eintracht-Trikot, die gab es ja auch. Also, ich fand nämlich tatsächlich, so viele Mainz-Trikots waren es gestern gar nicht.
Ich habe vielleicht am Anfang bei den ersten SGE-Trikots, die da kamen, tatsächlich waren es extrem viele Mainz 05. Ein St. Paulianer, zwei Kölner. Einen Schalke habe ich noch gesehen, einen
zwei Freiburger. Fürth-Trikot.
Aber Lautern ist, glaube ich, auch als Verein selbst mitgelaufen, also als tatsächlicher Laufverein irgendwie mitgelaufen. Deswegen gab es da ein paar, aber waren jetzt nicht sonderlich viele. Am Anfang bei dem einen oder anderen SGEler habe ich dann noch so Sachsachen gerufen wie: Bleib stehen, hat doch keinen Sinn, mach doch nicht, lass es. Und dann hat Felicia irgendwann gesagt: Nein, hier werden alle angefeuert. Das
nein,
ist ein Halbmarathon.
Nein, ich habe nicht gesagt, hier werden alle angefeuert. Man soll nur niemanden runter machen. Die Leute laufen 21 Kilometer, die müssen sich da nicht noch irgendwas anhören. Das finde ich nicht okay. Da bin ich, die können dann noch ins Stadion laufen und sich da was anhören. Aber so.
Wobei, man muss ja schon eigentlich Credits sagen. Ne? Also wenn du es von Frankfurt nach Mainz geschafft hast an diesem Tag und das auch noch morgens früh zum Gutenberg-Marathon, Respekt dafür, denn so einfach war es nicht. Und das S8-Duell war eigentlich das S8-Fährt-nicht-Duell, weil die Bahn hat ja einfach alles dicht gemacht. Schottendicht an einem solchen Wochenende, wo es im Rhein-Main-Gebiet einfach knallt, das ist auch eine ganz spezielle Art der Vorbereitung. Also ich habe mich ein bisschen gefragt, wie es die meisten geschafft haben. Entweder, ich weiß nicht, fährst du noch vor dem Halbmarathon 30 Kilometer mit dem Fahrrad? Ich glaube nicht. Wir haben ein Auto wahrscheinlich. Gibt ja eigentlich keine Ahnung. Haben sie vielleicht Busse gemietet oder so?
Ein Boot.
Ja, vielleicht auch ein paar mit dem Boot, aber ich glaube nicht zum Marathon. Also, ja, ich habe noch ein Kanutürchen zum Marathon gemacht und danach bin ich mit dem Fahrrad zurückgefahren und ich habe meinen eigenen Rhein-Main-Triathlon. Hey, das ist eine Idee. Wir machen einfach den Deutsche Bahn S8-Triathlon und das bedeutet Kanu von Frankfurt nach Mainz, in Mainz dann Halbmarathon laufen und dann mit dem Fahrrad nach Frankfurt zurück. Ist so eine, oder nach Wiesbaden. Oder so. Keine Ahnung. Das ist so eine schöne Strecke.
Ich fand es auf jeden Fall am Wochenende, also ich habe mir so gefühlt wie so ein, im Mittelalter, wenn so eine Burg belagert wird und alle Versorgungswege werden abgeschnitten. Also ich weiß nicht, was die Deutsche Bahn gegen Mainz hat, aber das war wirklich, also von Koblenz kam ja nichts, von Wiesbaden kam nichts, von Frankfurt kam nichts, von Nierstein da unten die Ecke kam auch nichts hoch. Es fuhr ja kein Zug in und um Mainz.
Ja, vor allen Dingen die Verkehre, die dann noch nach Kastell fahren sollten, sind halt auch nicht gefahren und auch ausgefallen. Also es war wirklich kompletter Shutdown. Etwas, was ich mitbekommen habe, wie lange ist das her? Halbes Jahr oder so, als auch einmal Bochum in NRW so für 2 Tage komplett von jeglichem Schienenverkehr abgeschnitten war. Also einfach quasi Schienenfunkloch. Also das habe ich auch so selten mitbekommen. Also das war krass, aber trotz alledem ein sehr gut besuchtes Spiel. Die Laune hat es keinem irgendwie so richtig verhagelt. Und es war eigentlich alles angesetzt für ein richtig geiles S8-Duellchen.
Ja, also es war schon gut, dass vorher der Gutenberg-Marathon war, weil du musstest die Stimmung irgendwie ab morgens schon hochhalten. Ich finde, also bin ich vielleicht auch alleine mit. Freitags ist das noch was anderes, wenn um 8:30 Fußball ist, weil du den ganzen Tag vorher theoretisch arbeitest und dann ist das okay, wenn dann erst Fußball ist. Aber sonntags, du sitzt ja quasi nur rum und wartest, endlich ins Stadion fahren zu dürfen, damit es dann mal losgeht. Und dann haben alle anderen schon gespielt und jeder guckt auf dieses Spiel.
Also mein Wochenendgefühl war komplett am Eimer. Komplett. Weil ich nämlich das erste Mal, ich habe so einen großen Haken auf meiner Mainz-Bucketlist machen dürfen. Ich durfte auf dem Markt Frühstück ausschenken, unten am Fischtorplatz. Und irgendwie habe ich vergessen, dass ich dafür ja Kopf rechnen muss. Ich hatte vielleicht irgendwie die Hoffnung, dass ich nur ausschenken darf.
Hat die Schorle bei dir nur 3 Euro gekostet?
Nee, das wäre jetzt nur das Pfand gewesen. Aber das Fiese ist ja, also ich kannte ja die Preise nicht. So, also stehst du da halt und musst den Preis plus Pfand rechnen, da war das, glaube ich, 5,50 Euro. Silvana 5,50 Euro plus 3 Euro Pfand. Und dann kamen die Leute halt und dann wurde es kompliziert, weil die Taktung ist halt auch eine ganz andere. Es geht von allen Seiten, ist ja wirklich wie so eine Bierbude. klack, 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 klack. Und dann kam, ey Gude, ich hätte gerne eine Flasche Silvane und dann hätte ich noch zwei Rosé und dann hätte ich gerne noch ein Riesling und dann noch eine Flasche Wasser und zwei neue Gläser. Stopp mal kurz.
Schreib mir das mal auf.
Ja. Das war so meine erste Bestellung. Weißt du, ich war so, Pfand? Nee. Warte mal, wo fange ich jetzt an? Warte mal, ich mix erstmal, dann habe ich Zeit zu rechnen.
Stell mir so ungefähr das vor, wenn jemand aus der Amateurliga in die Bundesliga spontan ausweichen muss, wenn du vorher irgendwie auf deiner eigenen Kerb mal ein bisschen Schobbestand gemacht hast und dann musst du samstags bei schönstem Wetter am Rhein im Markt Frühstück ausschenken.
Ich war quasi in den Kai Schusano Einführungswochen in der Bundesliga.
Ich wollte es gerade sagen, es lag mir so auf der Zunge.
Also es war wirklich wild und ich habe dann irgendwann meine Techniken entwickelt, ne, und habe dann gesagt so, wir machen jetzt erstmal das Pfand, das gebe ich dir schon mal zurück und danach machen wir den Rest, ja. Und wenn ich dann Stress kriege, wird mein Mundwerk auch immer loser, ne. Ich hab dann irgendwann so in die Runde gesagt, so, bei mir gibt's nur noch einfache Bestellungen, Freunde.
Eine Schale.
Ja. Ich hätte gern, der fing schon an aufzuzählen, nipp, und bin dann einfach an den Nebenmann gegangen.
So, also ist ja schön und gut, dass Sie mehrere Sachen wollen, dann gehen Sie bitte zum nächsten.
Ich wollte sagen, es ist wie am Supermarkt mit den Schnellkassen und dem Kassenband.
Nee, bei mir war Genusskasse, würde ich sagen. Weißt du hast halt noch Entertainment-Paket dazu gebucht, ob du es wolltest oder nicht.
Also, und wie war da Mischverhältnis? Wichtigste Frage.
Das war, glaube ich, fair.
Ja?
Ja, doch. Ich kann ja natürlich jetzt nicht blind voll, also ich sag mal so, wenn das noch nur ein Rest war, was sich jetzt auch für die nächste Schorle nicht mehr gelohnt hat, dann habe ich das halt noch verteilt. So, oder habe das halt voll gemacht. Oder wenn mir jemand sympathisch gewesen ist, habe ich auch noch einen kleinen Schwung dazugegeben oder so.
Verstrick dich jetzt nicht hier in irgendwelche Angelegenheiten, sonst darfst du das nicht. Das war das letzte Mal, dass du ausschenken durftest.
Ich glaube nicht. Ich hatte nur ernsthaft Angst, dass ich mich irgendwann zu krass verrechne. Also, dann habe ich irgendwann den Lifehack gefunden, als wir später abgebaut haben. Da hatte jemand sich einen Zettel geschrieben: zwei Schorle so und so gleich. Vier Schorle gleich. Was total smart ist, weil du kannst ja nicht einfach 5,50 Euro plus 5,50 Euro rechnen, was ja, Fun Fact, 11 Euro sind, sondern du musst ja dann plus 3 Euro plus 3 Euro rechnen. Und
das sind die alten Tricks, ja.
Was ist das smart?
Und dann stand da so zwei Schorle gleich 17 Euro. Und war so, geil. Aber es wurde ja erst dann kompliziert und dann kamst du wieder vor wie früher in der Schule bei so einer Textaufgabe. Und ich glaube, in Rheinhessen werden ja auch andere Textaufgaben geschrieben als anderswo in der Welt. Ne? Wenn du eine Flasche Silvaner auf dem Marktfrühstück kaufst, und du gibst zweimal Pfand zurück, weil du gerne frische Gläser hättest.
Hast aber nur eine Pfandmarke für die Flasche.
Genau, weil auf die Gläser gibt es ja keine Pfandmarke. Ne? Weil so Pfandfragen noch eingebaut. Pfandfragen übrigens an der Stelle. Ich glaube, das sind so die Matheaufgaben, die du in Rheinland-Pfalz im Abitur lösen musst. Tja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also es war hochgradig anstrengend. Ich glaube, ich habe das 4 Stunden oder so gemacht, danach ja noch abgebaut. Und ich habe fundamentale Weinstapeltechniken gelernt auf einmal. Ne? Du bist ja von hier, mein lieber Domi. Ja? Kennst du die 3-2-Stapel-Methode?
Nein.
Ha! So. Eigentlich, Biene ist ja eigentlich der Kulturbeauftragte. Das ist dann ein großer Kasten gewesen. So, dann hast du 3 so längs reingelegt und dann 2 in die Lücke mit dem dicken Ende nach unten, sodass die Köpfe beieinander lagen. Und dann auf die 2 die nächsten 3. Und da, wo vorher die 3 waren, 2. Verstehst du? Hast du so 5er-Schichten gehabt. War schon intelligent, ich habe die einfach reingestellt.
Krass. Einfach schwierigere Taktik als Mainz 05 auf dem Bundesliga-Rasen.
Das ist die rheinhessische Fünferkette eigentlich. Ja, auf jeden Fall, ich habe das von meiner Bucketliste gestrichen gehabt, deswegen war mein Wochenendfeeling komplett am Arsch. Und eigentlich Bundesliga samstags, dann war das aber Sonntagabend auch noch, nicht Sonntagmittag. Und Samstag war irgendwie Schaffe und ich war danach übrigens komplett fertig, weil jeder, der mich kennt, ich bin zwar kein kompletter Zahlenlegastheniker, aber ich bin es nicht gewohnt, in diesem Tempo und in dieser Masse zu rechnen. Ja, ich war danach auch wirklich fertig und habe mich erstmal hingelegt.
Ja, das glaube ich. Aber hat es dann so viel Spaß gemacht wie das Spiel am nächsten Tag?
Ich hatte ungefähr den gleichen Pegel, aber ansonsten, ich musste
keine Gemeinsamkeit.
Ich musste beim Fußball nicht so viel zählen. Ja, was ganz gut ist, was aber natürlich dann auch vielleicht ein, man könnte meinen, das Entertainment-Level hätte darunter gelitten.
Hast du nicht angefangen, die Papierkugeln zu zählen?
Oh, das hätte ich natürlich machen können, aber seit dem HSV zähle ich erst ab.
Oder die Plastikstangen.
3000 Euro, 3000 Euro.
Zum Beispiel. Warte, da ist Pfand drauf.
Den wurde wieder über den Zaun geworfen.
Den Bierbecher nimmst du lieber mal zurück, Kollege, den bringe ich dir auch. Weißt du, das fände ich geil. Nadim Amiri, ich weiß nicht, wer das Hands of God Design gesehen hat, die es gemacht haben, wie er so eine Papierkugel hochhält. Im Original war es ein Feuerzeug. Hätte ich geil gefunden, wenn er so einen Bierbecher aufgehoben hätte. Nimm zurück, ist Pfand drauf. Weißt du, das wäre.
Oder 4 Euro.
Es ist, oh, herrlich. Ja, also ich sag mal so, es gibt genug Gesprächsstoff und wir begeben uns langsam, biegen wir ein auf unseren persönlichen Gutenberg-Halbmarathon auf die Zielgerade Richtung Spiel und sagen, wir trinken alle nochmal ein Schlückchen, gönnen mir noch eine kurze Atempause, damit ich nicht gleich wieder so provokativ ins Mikrofon röpse und dann beschäftigen wir uns damit, wie das Unentschieden zustande gekommen ist. Bis gleich.
Ja, und das Schlimmste ist,
dass man das sich jetzt anhören muss.
Die Fangesänge.
Weil ganz ehrlich, wenn man ehrlich ist und fand das in der Halbzeit von Mainz auf Social Media sogar ganz erfrischend ehrlich, dass sie gesagt haben, wir führen hier 2-0 und keiner weiß wie.
Genau.
Mal gucken, wie die anderen das aufarbeiten. Ich bin ehrlich gesagt jetzt froh.
Haltet die Fresse, Alter!
Dass jetzt Weihnachten ist.
Ja, und das Schlimmste ist,
dass man das sich jetzt anhören muss.
Die Fangesänge. Haltet die Fresse, Allah!
Allah, kommen wir zum Spiel. Und da ging es ja mal los mit einer fetten Überraschung. Lasse Ries mit seinem Bundesliga-Debüt. Hallo, junger Mann. Schön, Sie mal im Tor zu sehen.
Jetzt, Robin Zentner ist mit muskulären Problemen ausgefallen. Da haben wir schon geunkt und gesagt, der ist morgens noch Gutenberg-Marathon mitgelaufen. Verständlich, dass man da mit muskulären Problemen ausfällt. Ja, aber so kam Lasse mal zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz und dann direkt Startelf. Und ich fand überzeugendes Debüt.
Definitiv, vor allem, du weißt 4 Stunden vorher erst, dass du spielen wirst. Ich meine, so, du fieberst halt, keine Ahnung, wie alt ist er, 23 Jahre auf so einen Moment hin.
13 Jahre jetzt bei Mainz 05, glaube ich. Mit 11 Jahren ist er, glaube ich, zu Mainz 05 gekommen.
Ja,
ja, ist schon krass.
Ja, beeindruckend, die Ausstrahlung, die Souveränität. Ne? Ich meine, er ist sowieso ein Typ, der sehr locker rüberkommt, ne? Wo du denkst, der macht jetzt nicht eine Platte. Und genau das hat er halt gemacht, ne? Also sag mal so, es sah aus, als ob er jetzt nicht das erste oder so, sondern vielleicht das 100. Bundesligaspiel jetzt schon absolviert, ne?
Ich fand ihn auch sehr überzeugend, muss ich sagen. Also ist schon jemand, der im NLZ auch stark überzeugt hat. Vielleicht jemand, der an der einen oder anderen Stelle zu sehr auf sein Talent gesetzt hat. Das ist immer so eine Frage, wie gehst du mit so jemandem um? Ne? Machst du da den Freiburger Weg und sagst, okay, den nimmst du jetzt mal in Verantwortung. Der wird ganz schnell merken, wie hart das dann wird, wenn er auch angezählt wird in der Öffentlichkeit und das rafft sich von alleine. Oder gehst du den Weg, den Mainz 05 geht? Nach der Leistung können wir mal sagen, der Weg, den Mainz 05 mit ihm gegangen ist, der hat ihm zumindest nicht geschadet.
Ja, und ich habe vor dem Kiel-Spiel war es, glaube ich, da hatte Robin auch schon gewackelt. Und da war auch schon so 50-50, ob Lasse da schon sein Debüt gibt. Und davor recherchiert und dann nochmal auf so ein Zitat von Bo Svensson gestoßen, der gemeint hat, ich habe ihm zwischenzeitlich nicht mehr zugetraut, dass er das schafft, Bundesliga-Torhüter zu werden. Also das Zitat war irgendwann im Trainingslager vor 3 Jahren oder so, weil er viel Talent hatte, aber damals, sag mal so, wohl nicht der mit dem größten Trainingseifer war und. Aber beharrlich dran geblieben, schwierige Situation hinter so einer Nummer 1. Und vielleicht sein vorerst letztes Spiel für Mainz 05. Mal schauen. Ich sag mal so, eine Laie wurde ja schon kolportiert. Und wäre da halt auch der nächste Step, aber reden wir wahrscheinlich später nochmal größer drüber.
Ja, da reden wir auf jeden Fall nochmal später größer drüber, weil es war ja quasi nicht die einzige Startelfwechsel, weil es gab ja relativ früh 2 Verletzungen und vielleicht gehen wir mal direkt auf die ein. Dominic Kohr, das sah richtig übel aus. Ich hatte wirklich, nachdem ich das gesehen habe, ich dachte erst, Ansgar Knauf hat ihn umgetreten und ich habe erstmal gepöbelt, bis mir aufgefallen ist, er hatte damit überhaupt nichts zu tun. Aber das sah wirklich böse aus und es waren sich eigentlich alle sofort einig, wenn du so im Rasen hängen bleibst, dann ist das meistens das Kreuzband.
Ja, Innenband gerissen, Saison gelaufen. Also das sah richtig scheiße aus. So sieht es wirklich aus, wenn sich jemand radikal da was kaputt macht.
Normalerweise fällst du so nur hin, wenn du mit Inliner nicht fahren kannst. Also das war...
Ja, oder im Rasen halt hängen bleibst. Ne?
Ja, aber ist euch aufgefallen, wie viele Spieler weggerutscht sind? Also es war erneut eine unfassbar hohe Rutschfrequenz auf dem Rasen. Stefan Bell an der entscheidenden Stelle, wo dann noch ein Frankfurter durch ist, der dann auch wegrutscht, dankenswerterweise. Es gab ein paar Situationen, und da habe ich mich schon gefragt, ist der Rasenpilz zurück?
Ich habe es gerade gesagt, wir müssen den Bene mal wieder auf Investigationstour schicken in Sachen Rasenpilz. Ich habe auch ganz kurz gedacht, da ist er wieder, unser allseits beliebter, ja, was weiß ich. Also das war wirklich auffällig, da gebe ich dir recht, es sind viele gerutscht. Aber nochmal zu Dominic Kohr zurück, für den tat es mir halt unfassbar leid, weil der hat auch eine gute Saison gespielt und jetzt so am Ende dann rauszugehen, das ist einfach total kacke.
Und es ist vor allen Dingen die Saison, wo die Ex-Spieler häufig nicht gegen ihre Ex-Clubs ran dürfen, egal ob es Nadim Amiri ist, Dominic Kohr oder dann ein paar Minuten später auch noch Danny Da Costa. Wo du dich echt gefragt hast, hatten die noch irgendwie eine Vertragsklausel, dass sie irgendwie mal spätestens nach 25 Minuten runter müssen? Also das war echt dermaßen bitter. Und dann kam der Routinier zurück, ne? Also Stefan Bell.
Ja, Bello und der andere Routinier Silvan Wiedmer, über den man auch nicht mehr spricht sonst, ne?
Hast du gerade Routinesel gesagt?
Routinier. Routiniesel wäre auch gut. Und vor allem, du hast halt schon 2 von 3 Wechselfenstern weggehabt. Ja. Also, das war schon eine heftige Hypothek. Die anderen Trainern, glaube ich, aber mehr wehtut als Bo Henriksen.
Der trainiert seit Spieltagen für einen solchen Moment.
Nee, also es war alles nur Test, oder was?
Es war alles für den einen Ernstfall. Moment. So, wir haben das jetzt hier 30 Spieltage geübt, ihr wisst, was kommt. Nee, aber ich fand's, also ich habe mir letzte Woche schon kurz drüber geredet, dass Bello zurück im Kader ist und dass er ja auch so eine Art hat, die er mit ins Spiel bringt, die in der Hinrunde der Mannschaft unheimlich gut getan hat. Und das war dann auch so der Moment, wo ich dachte, in dem Spiel gegen Frankfurt, vielleicht ist es genau das, was uns helfen kann. Ich meine, als Bello kam in der 9. Minute, da lagen wir ja noch nicht zurück. Aber je länger es dann wurde und in der 25. Minute lagen wir ja schon 1-0 zurück, dann kam Silva noch dazu. Da dachte ich, es könnte jetzt ganz schön wild werden und dann ist es wahrscheinlich gar nicht verkehrt, wenn du sie jemanden hast wie Stefan Bell oder Silvan Wiedmer, die dann vielleicht auch mal auf die Bremse treten, die das Ganze ein bisschen anleiten und dann kann der Rest von alleine gelassen werden und die Frankfurter schwindelig spielen.
Dann lass uns doch mal gerade auf das Gegentor gucken, denn auch Bello war in den ersten Minuten nicht zu 100% sattelfest. Also dieses 0-1, ein Diagonalball von Bello, ein bisschen hoch angesetzt für jemanden, der unter 1,70 groß ist. Ich glaube, Philipp Mvene hätte gut daran getan, den Ball einfach durchzulassen, aber vielleicht wollte er auch einfach Bo Henriksen in der Coachingzone vor dem Ball beschützen. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, warum er da hingegangen ist. Ein Jason Lee, der dann etwas teilnahmslos und halbherzig daneben steht, nicht richtig hingeht und sagt, ja, verliere ich das Ding halt. Ein Kai Schusano, der dann irgendwie einen unglücklichen Pressschlag hat. Und dann ein bisschen Verwirrung, weil Andreas Hanko Olsen nicht mehr wusste, ob er zentral spielt oder inzwischen Halbverteidiger und Stefan Bell und Danny Da Costa außen sich nicht mehr einig waren. Stopp mal kurz, wer nimmt denn jetzt den einen, der da tief geht? Und dann war die Gasse da zwischen Innenverteidiger und Halbverteidiger offen und Christensen ist da reingelaufen. Das war dann ein guter Pass. Eine Menge Glück, eine Menge Pech und eine schlechte Zuordnung, weil gerade erst eingewechselt und länger nicht mehr gespielt, ist zumindest das, was ich da rausgezogen habe.
Ja, du sagst es, also dass Sano da den Ball nicht erobert, sondern der genau den Ping-Pong dann zum Frankfurter macht. Ja, das ist dann manchmal dann auch fehlendes Matchglück. Hanke Olsen hat sich halt einen Ticken zu spät entschieden dafür, dass er weiter Mann gegen Mann verteidigt, weil das war seine Idee, aber er ist einen Tick zu spät und dann kann Knauf ja aufdrehen und den Ball da querspielen. Und dann ehrlicherweise hat Bello, glaube ich, Christensen gar nicht gesehen, weil es war keine Notwendigkeit da, so eine enge Distanz zu Da Costa zu halten und dann rechts alles aufzulassen. Ja, gut, passiert.
Ja, trotzdem in dem Moment möchte ich noch kurz auf Lasse Ries gucken, der mit einem unfassbaren Tempo rausgekommen ist, also der wirklich für einen Torwart sehr schnell ist. Das war mir so nicht bewusst. Also der kam mit sehr hoher Geschwindigkeit raus. Und zwar so, dass Christensen, man muss sagen, Christensen muss ihn vorher gesehen haben und es muss das extrem gut antizipiert haben, wie er vor ihm auftaucht. Weil ansonsten kam er vor ihn, als Christensen das erste Mal in meiner Wahrnehmung hochgeguckt hat, wo ich dachte, boah, also das kann, da erschreckst du dich als Stürmer auch mal ganz schnell, wie der ist jetzt hier. Aber extrem kalt an dem vorbeigeschoben, bei Lasse quasi durch die Hosenträger. Pech. Aber Lasse hat ganz am Anfang, in der ersten Minute, nach 55 Sekunden bereits einen gehalten. Über den wird so ein bisschen drüber hinweggegangen, über diesen Ball. Und der war überhaupt nicht einfach. Das war eine scharfe Hereingabe von außen. Und den kannst du schwer festhalten. Und wenn du den abtropfen lässt, dann wäre ein Frankfurter da gewesen und hätte ihn reingeschoben. Und er lässt den nicht abtropfen, sondern in die Brust reinrollen. Das war extrem souverän. Und da dachte ich mir so, okay, der Junge ist ab Minute 1 vollkommen im Spiel drin. Und auch wenn er da das Gegentor kassiert hat, an ihm hat es gar nicht gelegen. Da war er draußen, da hat er die Robin Zentner Speed-Bau-Mauer-Variante gelernt. Aber leider war die Mauer ein bisschen zu kurz.
Ja, war brutal schnell. Du hast angesprochen, die erste Chance von Ekitike, da kann das Spiel natürlich auch schon anders verlaufen, wenn er 55 Sekunden das Ding da schon hinten knallt, jegliche Euphorie dann erstmal vorbei ist. Und ich finde ja spannend bei Lasseries, seine fußballerischen Skills wusste man, wurde immer viel erzählt, ne? Aber gerade in der ersten Halbzeit, da hat er ja auch dann so lange Bälle geschlagen. Die sind unfassbar weit geflogen, aber mit einer flachen Flugkurve, deshalb schnell im Vergleich zu den sonstigen, die man kennt vom Bundesliga-Torhüter. Also war schon special und da musste ich auch dran erinnern, dass Benny Hoffmann mir mal so Anekdoten erzählt hatte, wo der halt Tore dadurch vorbereitet hat, weil du als Verteidiger, wenn du den nicht kennst, nicht damit rechnest, dass der da so Torpedos losfeuert, die so ganz flach eigentlich nur über dem Kopf vom Verteidiger, aber halt zu schnell, um zu reagieren, vorbeifliegen und der dann halt den Rücken der Abwehr, wenn da einer reinsprintet und das weiß, ist das schon eine brutale Waffe, weil es gestern nicht von Erfolg gekrönt, aber das ist schon besonders.
Ich fand es auch krass, welchen Ruhepuls er mitgebracht hat, eben fürs erste Bundesligaspiel. Sich keine Platte machen ist das eine, aber beispielsweise zwischen anlaufendem Stürmer und Sechser und Achter der Frankfurter diagonal durchzuspielen in den eigenen Defensivhalbraum, obwohl man angepresst wird. Ich sag mal so, da gibt es gestandene Bundesliga-Profis, die auch mit dem Fuß was können, die dir diesen Ball nicht spielen. Also das hat mich an der einen oder anderen Stelle beeindruckt. Tatsächlich seine langen Bälle fand ich in dem Spiel ziemlich ein Käse an der einen oder anderen Stelle. Also da war das ein oder andere Ding, ich sag mal Robin, ja, wir haben so scherzhaft gesagt, der erste lange Ball ging es aus. Robin, der war für dich. Also da war der ein oder andere Robin-Zentner-Gedächtnisschlag bei.
Ja, also ich fand aber trotzdem, er hat wirklich dafür, dass es sein erstes Bundesligaspiel war und dass er da 4 Stunden vorher erst Bescheid wusste, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Umso mehr hat es mich halt einfach geärgert, weil ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, dass wir vor Anpfiff noch eine riesen Choreo im Stadion hatten. Es war ein ausverkauftes Haus, es war ein Abendspiel, die Stimmung war mega. Die Frankfurter haben ja auch noch eine Choreo gemacht. Also es war so, es kam alles zusammen und konzentrierte sich wirklich auf dieses Spiel. Und ich meine, wir haben ja auch letzte Woche drüber geredet, dass da wirklich das Stadion brennen muss und die Mannschaft muss liefern und so weiter. Und dann kriegst du wieder in der ersten Viertelstunde ein Gegentor. Und das ist ja so ein Muster, was du jetzt in der letzten Zeit wirklich häufiger gesehen hast von unseren 05ern. Da fragst du dich halt schon, sehen wir uns jetzt die gleiche Scheiße an wie den letzten Wochen, ne? Also wir haben nach der Länderspielpause nur 6 Punkte geholt, laufen wir auf genau das wieder zu, gucken wir jetzt hier 90 Minuten dabei zu, wie die den Ball hinterherlaufen und es nicht hinbekommen. Und da muss ich aber sagen, nach dem Gegentor, die Reaktion war eine andere. Also klar, das Stadion hat gebrannt und die Fans waren da, aber die Mannschaft hat das auch, also die konnten das erwidern. So.
Und ich glaube, da kommt Stefan Bell das erste Mal ins Spiel. Das, was wir auch schon festgestellt haben, gegen Kiel beispielsweise, auch gegen andere Teams, gegen Hoffenheim, wo du ja so Gas gegeben hast und dich teilweise selbst überholt hast und deswegen in dumme Konter reingelaufen bist. Diese Ansätze gab es auch in diesem Spiel, aber bei weitem nicht in dieser Konsequenz. Also hatte schon das Gefühl, Stefan Bell ist in der Lage, so ein Spiel hinten raus wirklich zu dirigieren. Der hat einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Aber diese Rolle, die die Mannschaft dann eingenommen hat, ich hatte wirklich das Gefühl, Stefan Bell hinten als jemand, als Anker, der die Mannschaft so, das ist der Radius, in dem wir uns bewegen, darüber hinaus ziehen wir nicht, so spielen wir Fußball. Das fand ich schon ziemlich gut.
Wobei ich in der ersten Halbzeit den Langholz-Anteil ziemlich hoch fand. Also man muss auch sagen, die hatten ja, ich mal geguckt, 78,5% Ballbesitz. 78,5%. Zwischen Minute 15 und 45, also von dem 0-1 bis zur Halbzeitpause. Und da war es mir wirklich zu viel, einfach lang. Und da kannst du dich ja drauf einstellen. Und ehrlicherweise, Robin Koch, der freut sich, wenn die Bälle halt so lang kommen gegen Johnny. Und Johnny war einer der Spieler, der die meisten Ballverluste hatte, auch Deswegen, ne? Also ich glaube, der hatte, ja, der hatte sogar die meisten. Ich schaue mal hier auf meinen Spickzettel mit 16. Paul Nebel auch mit 16. Also die beiden hatten die meisten Ballverluste. Da gab es nicht viel zum Festmachen da vorne.
Aber ist auch so eine Erkenntnis aus den letzten Spielen, immer wenn wir viel lang gespielt haben, lief es eben eigentlich nicht so gut. Da gibt es mal die ein oder andere Chance. Meistens aber auch erst, wenn Nelly mit auf dem Platz ist, weil dann hast du jemanden, der verlängern kann oder der einen Abwehrspieler bindet, sodass dann Tiefe entsteht. Aber ansonsten, dieses Hoch und Weit müsste die Mannschaft jetzt eigentlich mal verstanden haben, dass das zurzeit nicht der Weg ist, der zum Erfolg führt.
Ja, vor allem, also ich meine, klar hatten wir viel Ballbesitz und wir hatten den auch, glaube ich, viel in Bereichen des Spielfelds, wo es denn nicht so viel bringt, weil wir auch nicht konsequent nach vorne kommen. Auf der anderen Seite fand ich aber auch, dafür, dass Frankfurt eigentlich die Champions League klar machen wollte bei uns, haben die nach dem 1-0 nicht mehr viel gemacht. Also das war mein Eindruck zumindest, das ist natürlich stark kurvengefärbt, aber die haben ja auch schon ein Zeitspiel angefangen in der ersten Halbzeit. So, also da war einfach viel, wo ich dachte, naja, das eigentlich muss Frankfurt das nicht machen. So, die haben letzte Woche so hoch gewonnen, die könnten jetzt hier einfach das Ding zumachen und auf verunsicherte Mainzer treffen, was ich natürlich nicht will, aber das hätte auch funktioniert. So hatte ich trotzdem das Gefühl, auch wenn wir da nichts Zwingendes hatten bis zur 45. Minute, ehrlich gesagt, war es trotzdem von einer anderen Qualität als in den Wochen zuvor.
Ja, definitiv. Ich meine, Lee macht ja dann dieses Kopfballtor. Also das war schon maximal bitter, wie knapp das abseits war. Da habe ich gestaunt. Bei der Flanke, ich glaube, Frankfurt hat aber auch vor allem Respekt gehabt vor Mainz und vor dieser Stimmung generell im Stadion. Ne? Dann hast du diese Breaks mit diesen Papierkugeln und. Also raubt dir ja auch jeglichen Rhythmus. Dann ist jetzt auch für die eigene Mannschaft nicht cool gewesen und nicht nur für Nadim Amiri und den Linienrichter da draußen, der betroffen war. Von daher, ich glaube, die hatten schon großen Respekt vor den Mainzern, die einem mit diesem Gegenpressing so wehtun können. Und ich meine, das ist Mainzer Spiel, es ist einfach, aber es ist klar, die schieben 5 Spieler hoch im Ballbesitz. Und dann hast du halt, entweder spielst halt den ersten Ball direkt nach vorne, entweder du holst ihn oder du holst halt den zweiten Ball. Und das ziehen sie von Spieltag 5 bis jetzt durch und war halt auch von Erfolg geprägt lange Zeit, muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Ja, es ist ja auch wirklich schwer, weil du musst oder du wirst dazu gezwungen, dich über einen kritischen Raum auf dem Spielfeld durchzukombinieren. Und da Kombinationsfußball zu spielen, da verlangst du jedem Spieler bis Bayern München wirklich das Maximale an Leistung einfach ab. Und das über Idealfall 90 Minuten, das stresst dich schon ganz schön und tendenziell reichen dir 1-2 Fehler, um eventuell Kapital daraus zu schlagen. Stimmt schon, aber um nochmal zurückzukommen zum Spielaufbau und weil du sagst, viele lange Bälle gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube auch so ein Stück weit zu entschuldigen, ich meine, du hast quasi mit einer neuen Dreierkette gespielt. Hanke Olsen, der zentral gestartet ist, der dann auf die Halbverteidigerposition gegangen ist, Dominic Kor, der weg ist, Danny da Costa, der weg ist, so, und dann hast du auf einmal da hinten drin eine komplett neu aufgestellte Dreierkette. Natürlich brauchen die einen Moment, um sich zurechtzufinden, dann noch mit einem neuen Torwart hinten drin und dann möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, Hut ab vor dieser Defensivleistung im Großen und Ganzen gegen Eintracht Frankfurt, mit Ekitike, die wirklich starke, schnelle Leute haben und hinterher kommt noch ein Silvan Widmer rein und macht auch einen ordentlichen Job, von dem wir auch schon wirklich miese Spiele auf der Halbverteidigerposition gesehen haben. Wirklich, ich habe in diesem Spiel mich ein Stück weit neu verliebt in dieses System, weil ich gesagt habe, ey, klasse, alle wussten, was zu tun ist. Ich habe keinen massiven Qualitäts-Downfall gehabt. Ich hatte Spaß, dem zuzugucken. Die Defensive hat für mich einen Riesenanteil, auch wenn sie nicht so krass gefordert war, einen Riesenanteil an diesem Punkt.
Ja, und ich glaube, die Art und Weise, dass das waren ja 3 Nackenschläge in 25 Minuten mit den 2 Verletzungen und dem Gegentor, dass die Spieler sich nicht beirren lassen haben, war auch ein Faktor, fand ich, jetzt nur ein subjektives Gefühl, aber für die Kurve, die ja weiter gemerkt hat, boah, die sind so gallig, ne? Die sind so griffig, die leben Mut vor und spielen weiter, egal was kommt, so wie ein angeschlagener Boxer, scheißegal, immer weiter. Und das hat ihnen dann auch gut getan, weil die Stimmung im Stadion dann, zumindest war es dem DAZN-Stream so zu entnehmen, sehr laut war, ne? Also sehr, sehr angezündet und die Mannschaft da dann auch mitgetragen hat lange Zeit.
Ja, also da galt dann wirklich das, was vor Anpfiff bei uns in der Kurve zu lesen war, alles reinschmeißen. Ne? Also das war, von allen Seiten kam das ja. Ich meine, wie viele Witze wurden jetzt heute schon gemacht, dass die Frankfurter das auch wörtlich genommen haben, weil sie ihre Papierkugeln auf den Platz geworfen haben. Aber das war ja, du hattest wirklich das Gefühl, unsere Kurve und auch alle 05er, die im Stadion waren, die haben einfach verstanden, wir sind zu Hause eine Macht und wir haben jetzt einfach keinen guten Lauf gehabt, deswegen hauen wir alles, was geht, rein. Und gleichzeitig hast du gegenüber einen Gäste-Fanblock, der voll besetzt ist, die sagen, ja, es ist ein Duell, ne, ein Rhein-Main-Duell, kein Derby, aber trotzdem geht's hier auch um irgendwie Ruhm und Ehre. Ja, dann reißen die halt in der 20. Minute diese Hintertornetz runter und fangen dann an, die Papierkugeln auf den Rasen zu werfen.
Aber die Zeiten, in denen die Eintracht das Stadion übernimmt, die sind halt auch vorbei. Und das ist auch einfach geil zu sehen. Natürlich gibt es immer noch irgendwie 05er, die glauben, es ist cool, die Frankfurter irgendwie noch ein paar Familienmitglieder, weiß ich nicht, irgendwo hin mitzunehmen ins Stadion. Brauche ich ehrlicherweise bei so einem Spiel nicht. Dann guckt es gemeinsam irgendwo anders, ist mir egal. Aber das Stadion soll bitte in weiten Teilen rot bleiben. Und das war es auch. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ehrlicherweise, es war so laut, ich habe von den Frankfurtern nichts mitbekommen. Aber gar nichts. Und nach dem einen Tor und spätestens nach dem Abseitstor war bei denen aber sowas von der Stecker gezogen, weil sie sich da nämlich eingeschissen haben. Hilfe, wir wollen nicht schon wieder Mainzer.
Das habe ich schon den ganzen Morgen beim Gutenberg-Marathon gehört. Das brauche ich jetzt nicht auch noch im Stadion.
Ja, genau. Die haben davon wirklich ein Trauma, ne? Also ich glaube, der Thementrainer, den ich vorhin eingespielt habe, war gut gewählt. Ja, also das war... Diese Zeiten sind einfach vorbei und das schmeckt mir richtig gut. Eintracht wurde bei sich im eigenen Stadion von Mainz 05 und von den Fans dominiert und haben es nicht geschafft, sich diese Schmach aus dieser Saison zurückzuholen hier im Stadion. Tut mir leid.
Ja, uns sind ja negativ aufgefallen. Wir haben es ja eben schon angesprochen. Das ist so ein Thema, worüber ich noch gestern lang nachgedacht habe, ist, ganz ehrlich, man braucht doch eine einheitliche Lösung dafür, wenn ein Schiedsrichter oder Linienrichter getroffen wird mit sowas, ne? Weil jetzt stell mir vor, Mainz und Frankfurt wären jetzt nicht irgendwie Dritter und Siebter, sondern 14. und 15. wären direkte Konkurrenten von Bochum und Union. Ja, die kriegen 3 Punkte. Mainz halt nicht, weil der Linienrichter sagt, ja okay, er wurde getroffen, scheiße, aber geht weiter so. Aber wäre ja dann auch eine Form von Wettbewerbsverzerrung, ne?
Ich finde es total richtig, was du sagst. Und ich habe auch überlegt, wie machst du denn das? Ich bin total gegen so Spielabbruchsszenarien, wenn nichts passiert. Das sind so Kollektivstrafen, mit denen kann ich nichts anfangen, ehrlicherweise. Aber ich finde, es muss eine schmerzhafte Strafe geben, eine Geldstrafe. Das merkt keiner von den Fans, die da stehen, ja? Aber wie wäre es, wenn du sagst, Punktabzug? Egal, unabhängig vom Spielergebnis. So, und dann werden aus deinen 3 Punkten auf einmal nur noch einer. Oder aus deiner Niederlage gehst du auch noch mit 3 Punkten Minus raus. Also das ist etwas, wenn du merkst, ich schade meinem Verein tatsächlich, auch sportlich, dann hast du, glaube ich, eine ganz andere Handhabe und ist für mich ein absolut probates Mittel. Du hast keine Kollektivstrafe, aber es tut dir weh, wenn du es verkackst. Und ich sag mal ganz ehrlich, eine Fahnenstange auf den Linienrichter werfen, also da sind ja aber endgültig alle Sicherungen durchgebrannt, dann tickst du nicht mehr richtig sauber. Und was bei denen nicht richtig läuft, wenn du ein Feuerzeug auf den Rasen wirfst, ich meine, Leute, von Olli Kahn bis was weiß ich nicht was, volle Bierbecher in Bielefeld in den Nacken und Eisenkugeln in Nürnberg, wir kennen das alles, braucht kein Mensch, wir wissen, zu Verletzungen das führen kann. Ganz ehrlich, reißt euch mal am Riemen, seid ihr 4 oder was?
Also das mit den Papierkugeln ist ja noch irgendwo lustig. Also da konnte ich halt drüber lachen, so, ne? Ja. Aber alles, was da drüber hinausgeht, ist halt nicht okay. Und es war halt auch, finde ich, gerade für die Fans auf der Mewa-Tribüne, die halt die erste Halbzeit kein Hintertornetz hatten, das ist halt auch saugefährlich.
Das Tor, auf das am meisten geschossen wurde auch noch.
Genau, das ist halt eine Tribüne, da sitzen halt auch viele Kinder. Ja. So, und das ist... Ja, das fand ich echt nicht in Ordnung. Was ich aber gerade zur Stimmung auch sagen will, mich hat es halt so unheimlich gefreut, wenn man sich überlegt, wann wurden die Karten für dieses Spiel verkauft. Das fiel genau in die Zeit, wo Mainz richtig nah dran war an Champions League und Platz 3 und so weiter. Und da war der Run auf die Karten ja am höchsten, ja auch fürs Leverkusen-Spiel in 2 Wochen. Und du hast quasi damals die Karte gekauft für ein Spiel, wo du denkst, ey, die spielen komplett um Europa und Mainz gegen Frankfurt, da geht es um die Champions League. Ich meine, klar, für Frankfurt geht es das immer noch. Aber dass die Fans, die vielleicht dann überlegt haben, okay, dann gehe ich halt mal zu den Fünfern, dann ins Stadion kommen und so eine Stimmung erleben und merken, da geht was. Das ist nicht einfach nur, wie immer, du gehst halt zu den Mainzern, die verlieren. Jo, die Fans, das sind halt auch irgendwelche so, ne, Frankfurt macht da eine riesen Choreo, was weiß ich, sondern es war genau das Gegenteil. Du hast halt wirklich, die Kurve hat gebrannt, das ganze Stadion hat gebrannt, die Mannschaft hat geliefert und das hat einfach Spaß gemacht.
Und es ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison und es ist nicht nur gegen Frankfurt so, ja, sondern das ist auch bei, ich sag mal, normaleren Spielen der Fall gewesen. Und wir hatten in dieser Saison, ich habe leider das Spiel vergessen, bei dem es geschehen ist, schon den Moment, wo wir gesagt haben, wow, da hat das Stadion zum ersten Mal einen wirklichen Beitrag zu einem Tor geleistet, also von der Stimmung her, wo du wirklich merkst, das steigert sich hoch, Eruption mit Torerfolg. Und hier war es ja wieder so knapp. Eigentlich war das Tor von Jae-Sung Lee genau die Spitze von so einem Stimmungsknaller. Also das kochte ja immer weiter hoch. Und ich glaube, die Frankfurter haben einfach nur noch schwarz-weiß gesehen. Die haben nichts mehr mitgekriegt. Die waren ganz kurz vor Knockout. Die dachten sich, scheiße, es passiert schon wieder. Es passiert schon wieder. Und das ist geil. Und das brauchst du einfach. Und wenn die Kurve es schafft, das gesamte Stadion mitzunehmen, und das ist das Schwierige an der Sache, aber mit so Basic-Dingern wie steht auf, wenn ihr Mainzer seid, und dann wird ein Lied angestimmt, das eben alle von Anno dazu mal schon kennen, das löst was aus. Und das funktioniert extrem gut. Und dann werden die Schals noch eingesetzt. Danke, Leute. Danke. Einfach geil.
Ja, und es ist so ein Faustpfand, wenn du schaffst, dass der Funke von der Tribüne auf den Platz überspringt und nicht immer nur, dass quasi der Funke vom Platz nach draußen überspringen muss, bis was passiert. Denn ich finde, da sind viele Stadien auch überschätzt. Also ehrlicherweise, das werden jetzt wahrscheinlich mal zu 5 Fans gerne hören, aber ich finde zum Beispiel auf dem Betzenberg ist es oft so, man sagt, oh ja, der Betze, das ist so laut, ist aber nur laut, wenn es funktioniert auf dem Platz, ne? Und
Dortmund. Ganz krass. Dortmund, jo, die riesige Süd. Ja, ist aber alles leise bei dem Theaterpublikum, wenn es mal nicht ballettmäßig aussieht.
Gut, hast halt da viele Eventfans mittlerweile.
Ja,
ne?
Total.
Das ist
aber,
das Thema dann, ne?
Aber so ist es halt. Entschuldigung, kannst du auch nicht vergleichen mit Schalke beispielsweise. Auf Schalke ist einfach was anderes. Tut mir leid. Wir haben es als Mainzer ja erlebt, als Schalke noch in der Bundesliga war. Da hatten wir die Situation 1-1 und auf einmal kochte das richtig hoch und auf einmal fiel das Tor für Schalke und dachte, fuck, wie ist das denn jetzt passiert? Das hat der Spielverlauf gar nicht hergegeben.
Ich bin mal gespannt, wie das nächste Woche in Bochum ist. Ja. Aber ja, das, da gucken wir gleich noch drauf. Es war wirklich dieses Abseitstor von Lee, so knapp das war, so sehr habe ich mich geärgert. Aber es war dann auch nur folgerichtig, dass in der zweiten Halbzeit daran angeknüpft wurde. Und das Tor von Johnny, also.
Es ist ein Traum und dann sind wir ja wieder bei. Alles reinschmeißen, Silvan Widmer, wunderbar reingeschmissen, würde ich sagen. Und natürlich darf nur Stefan Bell diesen Ball verlängern. Und natürlich darf Johnny Burkhardt, ich sag mal so, mit dem Hüftschwung eines Gelenkbusses, um im ÖPNV-Bild zu bleiben, macht das Ding rein. Also was für ein Heber, oder?
War Wahnsinn, also Weltklasse.
Hast du so einen Schwung in der Hüfte?
Champions-League-Format eigentlich.
Hast du so einen Schwung in der Hüfte?
Frag mal Christensen, was er da gemacht hat.
Also Tuta war auch kurz fast mit der Hand am Ball. Hast du das gesehen, wie der hingegangen ist und die Hand war schon so am Ohrläppchen und war so, hallo, hallo, hallo?
Auf Tuchfühlung gegangen, ja, nochmal also, umentschieden. Ja, aber das war irgendwie ein Sinnbild dafür, dass du dich nicht beirren lässt und dass du einfach, egal was kommst, du versuchst alles und dann gelingt dir eben auch so ein Tor. Und ich sag mal so, das war auch verdient. Ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt.
Ja, und Bena hat es ja letzte Woche schon angesagt. Er hatte schon geunkt, dass er gesagt hat, der Johnny kommt nicht über die 15 Saisontore. So, da hat der Bena selber im Stadion miterleben dürfen, dass das dann doch noch geht.
Ja, er hat aber vor allen Dingen es nochmal gejinxt, weil er nämlich dann mal wieder den Johnny Burkhardt-Vlog angezogen hat. Und eigentlich trifft immer der Spieler, dessen Trikot er anzieht. Und eigentlich hat er sich selbst widerlegt. Ich meine, ist ja auch schön, trägt zur Meinungsbildung dabei. Ich finde, der Bene darf sich öfter mal widerlegen.
Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Gell?
Ja. Genau, ich glaube trotzdem an den Bub.
Ja, ich habe mir auch gedacht, komm, ich habe Bene in der Halbzeit gefragt, ob er heute kommen will, damit wir noch gewinnen, damit er auch mal ungeplant ein schönes Spiel besprechen darf. Jetzt haben wir uns das aufgeteilt, er kommt dann nächste Woche gegen Bochum. Dann gebe ich das Spielglück wahrscheinlich wieder ab, aber...
Ja, aber dann noch einmal Credits to Johnny Burkhardt, weil 16. Saisontor, so viele Tore hat noch nie ein Mainzer in einer Bundesliga-Saison geschossen. Damit ist er endgültig zur Vereinslegende geworden. Anders kann man das nicht sagen. Neben Leuten, die das erste Bundesliga-Tor geschossen haben, wie Christoph Babatz und Spielern wie Shinji Okazaki und André Schürrle, die 15 Tore geschossen haben, steht jetzt Johnny Burkhardt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle von mir.
Vor allem steht er einfach an der Spitze. Und das ist ja eigentlich auch nur, also wenn wir egal was mit Johnny im Sommer passiert oder wie auch immer, mit diesen 16 Treffern als Top-Torschütze von Mainz 05, er wird immer auch, das wird auch immer mit dieser Saison verbunden bleiben, mit diesem, ne, mit diesem Träumen von Europa, von der Champions League und so weiter. Du wirst so immer dran denken, das war das Jahr, wo Johnny Burkhardt auch 16 Bundesliga-Tore geschossen hat.
Mich würde mal interessieren, du kannst jetzt nicht ganz mitreden, Domi, aber wie war dein Gefühl gestern nach dem Spiel, Felicitas? War das ein negatives? War das ein positives? Was war dein Gefühl zu diesem Spiel?
Ja, also im Endeffekt habe ich gedacht, dieser eine Punkt hilft niemandem. Also weder Frankfurt noch uns. Es ist Kacke. Es ist wieder kein Sieg. Aber ich habe ein geiles Erlebnis im Stadion gehabt mit der Mannschaft und mit diesem Spielverlauf auch, dass ich im Endeffekt, das ist ein Unentschieden der besseren Sorte. Also es war, ich fand es echt, es hat Spaß gemacht, ins Stadion zu gehen und dabei zu sein. Und dann ist im Endeffekt egal. Ich glaube wahrscheinlich, wenn man mich in 4 Monaten fragt, denke ich, wir haben das Spiel gewonnen.
So geht es mir nämlich. Ich saß auf der Couch und dachte mir, geil, Sieg. Nee, warte mal, war kein Sieg. Also für mich hat sich dieses Unentschieden wie ein Sieg angefühlt, weil ich endlich mal wieder Dinge gesehen habe, die ich seit Wochen nicht mehr richtig gesehen habe bei Mainz 05. Domi hat vorhin von der Galligkeit gesprochen. Dieser positive Vibe der Kurve hat mir auch sehr zugesagt. Es war ja nicht nur ein Appell an die Mannschaft, sondern auch an sich selbst, alles reinschmeißen. Diesen Standard, den hat man erfüllen können. Und das hat mir ein so positives Gefühl gegeben, dass ich null den Gedanken hatte, ach, der Punkt hilft jetzt aber nicht so wirklich.
Ja, und im Endeffekt, wir haben einen 15 Jahre alten Mainz 05-Rekord gebrochen. Wir sind seit 12 Spielen ungeschlagen zu Hause. Das ist was, was so ein bisschen untergeht, weil, ich sag mal, alle anderen Serien werden irgendwie breitgetreten, ne? Und wir sind ungeschlagen seit so und so vielen Spielen, was weiß ich. Aber zu Hause, die gegen Frankfurt, diesen Rekord zu brechen, das ist halt auch einfach, das nimmt uns keiner.
Und was wäre, wenn gewesen, wenn Johnny Burkhardt den am Ende reingesetzt hätte nach dieser Viper-Verlängerung? Es war nämlich so ein Moment, wo ich dachte so, ja, also jetzt nicht, dass es jetzt wieder, dass mir attestiert wird, dass ich eine Entscheidung kritisiere, aber ich hatte vor dem Spiel ehrlicherweise schon gehofft, dass Lee draußen bleibt und Viper startet, weil Johnny nicht bei 100% ist und gegen Koch sowieso immer schwieriger, aber gegen eine Dreierkette auch. Wenn du Viper da als kleinen Brellbock da daneben hast, wo der Gegner auch gerade bei hohen Bällen, die ja viel gespielt wurde am Anfang, sich nicht so drauf konzentrieren kann, geht es nur auf diesen einen Stürmer oder sind es zwei, die sich mit den Laufwegen abwechseln, glaube ich, hätte es Johnny gut getan. Und das war so eine Aktion, wo ich hatte, genauso habe ich mir irgendwie in meiner Idealwelt vorgestellt. Langer Ball, Kopfballverlängerung, Johnny geht tief, Abfahrt und das war ja wirklich brutal knapp. Und
aber von da unters Dach zielen, hättest du es gemacht? Da auf den Winkel gehen? Oder wärst du aufs lange Eck gegangen? Vor allen Dingen mit links.
Ja, ich glaube, da war nicht mehr so viel im Tank, dass er darüber noch nachgedacht hat am Ende. Aber ich habe mich an Hoffenheim erinnert, Hinspiel. War zwar eine andere Position, aber da hat er aus schwierigerer Position eigentlich dann dieselbe Technik angewandt. Und da hat es halt genau da oben geklingelt im Knick.
Ich glaube, den musst du gar nicht platzieren. Wenn der einfach aufs Tor kommt, ist es, also da brauchst du was für Reflexe von einer anderen Welt, um da noch die Fäuste hochzukriegen. Selbst wenn du es schaffst, geht er vermutlich trotzdem unter die Latte. Am Ende zu genau. Ja, mein Gott, also darüber wollen wir uns jetzt nicht beschweren. Aber ich hatte einen anderen Gedanken. Nach Sille auf Bello auf Johnny, das war so oldschool. Und von Lasse über Nelly auf Johnny wäre New School gewesen. So, und das wäre für mich einfach ein Träumchen gewesen, weißt du? Da Johnny Burkhardt, das verbindende Element von Old School und New School bei Mainz 05, das wäre mein persönlicher Insider-Traum gewesen.
NLZ-Connection wäre es gewesen. Nur noch Paul Nebel in der Reihe gefehlt.
Ich habe, also ich weiß nicht.
Ablegen können.
Ja, ich weiß nicht, ob der das Kopfballduell gewonnen hätte.
Der hätte ihn wegschieben können, den Gegenspieler.
Besser Pablo Di Blasis-Manier hätte der das Kopfballduell gewonnen.
Aber weil wir jetzt gerade bei Oldschool und Newschool sind, wir müssen so ein bisschen dann auch über die Zukunft von Johnny Burkhardt reden, weil er hat sich selbst dazu geäußert nach dem Spiel, hat gesagt, damit beschäftige ich mich unter der Saison überhaupt nicht. Meine Entscheidung fällt nach der Saison. Was sagen wir denn dazu, Domi?
Ja, ein Bekenntnis sieht anders aus, aber ehrlicherweise ja schon die ganze Zeit. Wenn du ihn anfragst zu Interviews, kriegst du ihn nicht mehr. Seit geraumer Zeit, weil er da nicht drüber sprechen will. Und ehrlicherweise fühlt sich das alles sehr nach Abgang an. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon vor Monaten darüber gesprochen, dass ihr bei euch das ähnliche Gefühl ist, ob es dann am Ende Frankfurt wird oder nicht.
Also wir haben diese Info auch nicht erst seit dieser Saison, sondern auch schon ein bisschen länger, dass Frankfurt da Interesse hat. Also ist eigentlich durch das Ding.
Ja, und ich glaube auch für, ich glaube, Europa ist für ihn nochmal A, ein emotionaler Faktor und B, ein Faktor für die Nationalmannschaft, weil sein ganz großes Ziel wird sein, bei der WM 2026 dabei zu sein. Und wenn er weiß, er ist Stammspieler mit so einem Standing bei einer Mannschaft, die Conference League, Europa League spielt, was weiß ich.
Champions League vermutlich.
Champions League natürlich. Dann ist das, glaube ich, schon ein großer Faktor, wo man ihn halten kann. Es sieht halt momentan, ja, ehrlicherweise, er muss halt jetzt 6 Punkte holen. Dann ist alles drin, weil ich glaube, Leverkusen spielt jetzt gegen Dortmund, ne?
Ja.
Ja, muss halt hoffen, dass Bremen gegen Leipzig auf einmal beim letzten Heimspiel einen Dreier holt. Dann ist was drin, aber mein Gefühl sagt, dass leider nicht mehr als Conference League drin ist. Und ja, ich glaube auch, ja, Johnny, aber ich glaube auch, dass wenn es mit Europa nichts wird, dass du dann auch Kassie verlieren wirst, auch weil du es machen musst, ehrlicherweise, weil du nach der Saison bestimmt einiges an Kohle für ihn bekommen wirst. Da reden wir jetzt nicht über 20 Millionen, aber da reden wir halt schon, keine Ahnung, wahrscheinlich über 8 Millionen. Und das ist für einen Spieler wie ihn, den ich vor 1-2 Jahren noch gar nicht so auf dem Level gesehen habe, weil er gar nicht die Fantasie hat, dass er da hinkommen kann, ist schon viel. Und ich glaube, davon hängt jetzt echt viel von den letzten 2 Wochen ab.
Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen ein hausgemachtes Problem, in das man sich selbst reinmanövriert hat. Und ehrlicherweise sehe ich halt jetzt gerade auch keinen anderen Weg, als wirklich auch als Spieler zu sagen, okay, man hat es probiert, es hat nicht funktioniert. Und dann ist der Moment da, wo du sagst, naja gut, wenn ich wirklich international spielen will, dann schaffe ich es nicht bei diesem Verein. Und das hört sich so blöd an aus Fanperspektive. Und ich finde es, wir haben ja auch über die Kassie-Aussagen gesprochen, Mainz als Sprungbrettverein zu bezeichnen. Wenn Mainz 05 es nicht schafft, nach dieser Saison sich europäisch zu qualifizieren, dann musst du dich vielleicht schon mit der Situation beschäftigen, dass du halt kein anderer Verein als ein Sprungbrettverein bist.
Ich wollte gerade sagen, weil der Verein vermittelt eben nicht diese Ambitionen. Ich meine, die kommen jetzt 4-5 Spieltage vor Schluss, nachdem sie längere Zeit auf Platz 3 gestanden haben und längere Zeit da oben Tuchfühlung hat mit der Champions League, auf die Idee zu sagen, jetzt ist Europa das Ziel. Also der Verein ist ja keiner, der Ambitionen ausgibt, wenn er die Möglichkeit hat. Da wird mal vielleicht vom DFB-Pokal gesprochen, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Aber ansonsten sind Ambitionen beim Verein wirklich komplett tabu. Wer als Fan auch sich dazu äußert, kriegt auch als Fan von anderen Fans direkt, für Ansprüche, da ist man kein Mainz 05 Fan. Aber einfach mal von der Leistungsperspektive eines Spielers gedacht, ja, der sagt, Alter, ich habe hier abgeliefert, das war schon europäisches Niveau. Der Verein will da ja auch gar nicht hin. Ja, dann gehe ich halt auch. Und es gab schon Aussagen, ich sage das gerne nochmal, bei beispielsweise Jean-Philippe Jobama. Ja, da wurde von der Komfortzone bei Mainz 05 geredet, aus der man nicht raus möchte. Und das ist halt schon so ein Ding, wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du dich auch früher darauf committen. Nicht nur für die Fans und für das Gefühl, um diesen unbedingten Willen zu haben, aber auch für die Spieler und dem Leistungsgedanken eines Spielers folgend, weil der denkt in anderen Kategorien als eventuell der Otto-Normalverbraucher.
Ja, wobei ich finde, man muss ein bisschen differenzieren. Also das, was du erzählt hast,
ich
ist eigentlich...
Ich will nicht differenzieren.
Das, okay, dann machen wir halt, dann machen wir die Schwarz-Weiß-Lösung. Das, was du erzählt hast, ist ja eigentlich das, was an Vorgehensweise Christian Heidel pflegt seit Jahren, Jahrzehnten. Ne? Zudem konträr steht das, was Bo Henriksen macht und Nadim Amiri. Das sind ja auch komplett andere Typen, die eigentlich dieses Understatement, was Mainz 05 macht, gar nicht mitgehen, weil immer alles fantastic und wir attackieren und immer drauf und, was dem Verein sehr, sehr gut tut. Und dennoch, glaube ich, ist es als Verein, auch an deine eigenen Mitarbeiter, natürlich wichtig, dass du jedem symbolisierst, ey, auch wir als Verein, nicht nur jeder Einzelne, wir wollen den nächsten Step machen. Da sind andere Baustellen und da bin ich auch dabei, dass man da andere Prioritäten hat. Das ist das Stadion, das fast abbezahlt ist. Das ist dieses riesen Geschäftsstellengebäude, was ja entstehen soll. Das sind unheimliche Kostenfaktoren, ne, wo du sagst, aber wenn das hast, dann hast du auf einmal so eine krasse Gesamtentwicklung als Verein genommen, wenn das funktioniert, dass sowas halt auch Priorität hat. Wenn du aber dann auf einmal abstürzt, hast diese Kohle nicht mehr, ist es ein Problem, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich bin zum Teil bei euch, dass ich sage, ja, steh doch dahinter, wenn du merkst, du bist gut drauf und es ist nicht alles irgendwie nur Spielglück und das war's nicht, dann go for it.
Es darf halt nicht in so eine Selbstverzwergung ausarten. Und das bringt mich zu etwas, was uns beiden unter der Woche passiert ist. Wir waren nämlich lecker Burger essen und auf einmal saß neben uns jemand und unter dem Tisch klebte ein 1. FC Köln Aufkleber und die Person kramte in der Handtasche, holte einen Aufkleber raus und bappte den mal richtig schön drüber. Und an dieser Stelle geht ein Gruß raus an die Brigade Kisselzwerge. Und das ist, nach eigener Aussage zumindest, der erste Mitarbeiter-Fanclub von Mainz 05. Also der Hype unter den Mitarbeitern, der ist ja auch real. Also ich sag mal so, ich gehöre jetzt keinem Fanclub meines Arbeitgebers an. Ich bin jetzt auch nicht gegen meinen Arbeitgeber.
Das war's falsch.
Oder mein Arbeitgeber. Aber da ist der Hype ja da. Also ich sag mal, auch da haben, glaube ich, einige Leute Bock und du fühlst es auch. Und ich finde immer, du sagst differenzieren und das ist auch richtig. Deswegen sag ich es auch nochmal, du weißt bei Mainz 05, wie man mit Enttäuschungen umgeht. Und Wolfgang Frank hat auch hier jeder für bekloppt erklärt, als Tabellenletzter in der zweiten Liga vom Aufstieg zu reden in die Bundesliga. Aber wenn du es dann scheiterst und du bist danach auch ehrlich mit dir und kritisierst dich selbst und sagst, okay, das stimmte nicht und das stimmte nicht, dann ist das ein gangbarer Weg. Und da nehme ich zumindest auch einen Nadim Amiri ernst, der dann sagt, okay, also das hat heute nicht gestimmt und jenes hat nicht gestimmt. Und dann nehme ich auch die Spielerpersönlichkeiten wie Robin Zentner und so wirklich positiv wahr, die dann einfach auch Selbstkritik üben.
Ja, das ist ja zum Beispiel das, was auch Bello nach dem Spiel gesagt hat. Ne? Der Tabellenplatz, den wir gerade haben, das ist der gerechte Tabellenplatz, auf dem wir im Moment stehen. Also da ist ja schon noch Realismus da. Ich will trotzdem noch mal sagen, also ich glaube, zwischen dem, was Wolfgang Frank geschafft hat und auch diesem, was du sagtest, Domi, dass einfach eine gewisse Verantwortung da ist, den Mitarbeitern gegenüber und auch, dass der Verein sinnvoll gewirtschaftet wird, da kannst du halt nicht mal irgendwie sagen, so, wir setzen jetzt alles auf Champions League und dann steigst du ab. Das funktioniert halt nicht. Also so ist Mainz ja nicht. Aber ich glaube, was halt jede Saison, wo Mainz daran kratzt, europäisch zu spielen, laufen wir immer in diesen Zielkonflikt. Jedes Mal, weil du sagst im Prinzip, man darf das Wort Europa so lange nicht in den Mund nehmen, bis es passiert. Und wenn es nicht passiert, dann hast du als Mainz 05-Fan das, was du aber auch immer, was auch dazugehört, was du immer mitmachen musst. Die Leistungsträger, die wirklich nach höherem Streben verlassen den Verein und du musst das auffangen, du musst dann weitermachen und das wird ja genauso laufen und ich bin halt echt mal gespannt, wie das dann im Sommer läuft. Jetzt haben wir heute noch gehört, bei Moritz Jens soll es angeblich nach Saisonende nicht weitergehen.
Er ist ja bis Saisonende ausgeliehen vom VfL Wolfsburg, das muss man an der Stelle nochmal erwähnen.
Was halten wir denn davon?
Genau, da würde ich jetzt auch mal hier den Fachmann in der Runde angucken.
Ich werde von vier Augen hier richtig.
Du bist doch Pokerspieler. Was ist das hier? Komm, sag mal.
Tja, feinste Don Heidel-Taktik.
Oder ist das schon Nico Bungert-Schule?
Oder Nico Bungert. Ja, wie dem auch sei, ist das reines Preisgepoker. Weil Moritz Jens, ich glaube, da sind wir uns einig, hat eine ordentliche Saison gespielt, war in Phasen der Saison sehr wichtig, hat aber auch in Phasen entweder verletzt gefehlt oder gerade in den ersten Spielen nach einer Verletzung, wo er noch nicht so viel Rhythmus hatte, war er noch nicht so gut, zumindest nicht so eine Ruhe auch ausgestrahlt, wie es zum Beispiel bei Stefan Bell war. Da bist du für mich kein Spieler, wo du bei dieser kolportierten 6 Millionen Euro Kaufoption einen riesen Bewerbermarkt hast. So, den hast du wahrscheinlich, wenn es dann am Ende um einen Preis von 3 Millionen geht. Deshalb denke ich mal, geht es da darum, einfach nur ein bisschen den Preis zu drücken, irgendwie am Ende bei 4 Millionen anzukommen, was, glaube ich, ein angemessener Preis wäre angesichts des Leistungsvermögens, des Alters, der Vita von Moritz Jens und das, was er ihm geben kann. Weil ich glaube, als Typ, so als sehr cooler, lockerer Typ, ist so einer auch wichtig, gerade in so einer Abwehr.
Ja, vor allen Dingen, hat ja ein paar ikonische Momente schon gehabt. Ne? Einmal die weiße Hand, Saruhans, wie er da die Seitenlinie einmal weggesnifft hat. Und einmal als General auf dem Fastnachtsumzug. Das waren einfach legendäre Momente. Plus, er konnte ja noch gar nicht richtig von Stefan Bell profitieren und die Ruhe von ihm lernen, denn die beiden haben sich ja quasi sowohl die Krankenhaus- als auch die Trainingsplatzklinke permanent in die Hand gegeben und sich gut verpasst.
Ja, die Physiobank haben sie auf jeden Fall getauscht.
Gegenseitig angewärmt.
Physiobank-Sharing.
So interner Staffellauf.
Also ich glaube, wenn die beiden auch mal ein bisschen auf dem Platz zusammenstehen, auf dem Trainingsplatz, jetzt nicht auf dem Fußballplatz, dann profitiert Moritz Jens davon vielleicht auch nochmal. Dann kann Bello auch nochmal anders auf ihn einwirken, weil ich glaube, das, was ihm gefehlt hat, das ist das, was Bello mitbringt. Und das, was Bello fehlt, das ist das, was Moritz Jens als Veranlagung hat. Das wäre echt wichtig. Und ich glaube auch, da will man den Preis ein bisschen drücken. Und 4 Mille, finde ich, ist ein guter Preis für den Mann.
Ja, und zumal Bello ja auch eine Vertragsverlängerung von einem Jahr jetzt bekommen hat und der wird nächste Saison
quasi Ausbildungsvertrag, ne?
Ja, der wird Thomas Müller beerben als vereinstreuster Spieler der Bundesliga. Henriksen hat gesagt, Bello wäre eine Legende mit 7 Leben und 55 Jahre alt. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen gemein, auch wenn er manchmal so langsam läuft. Nein, Quatsch. Aber
meinst du, 5 schult jetzt um? Ja, also Hot Take, man holt Thomas Müller, um den jungen Nelly Viper anzulernen. Und spielt quasi mit der Rentnerzange Stefan Bell hinten, Thomas Müller vorne. Auf alten Pferden lernt man reiten, oder wie war das? Oder mit alten Bällen lernt man schießen.
Du meinst so, wie es mit René Adler geklappt hat, macht man das jetzt mal im Sturm?
Ja, genau. Ja, und hinten. Ne? Und also in der Verteidigung und im Sturm. Warum denn nicht? Ich bitte euch. Was spricht dagegen, Herr Theis?
Dass es ein Fiebertraum ist.
Und Mainz liegt nördlich des Weißwurst-Äquators. Also Thomas Müller wird nicht nach Mainz kommen.
Aber hier gibt es Pferderanges. Ne. Also das wäre auf jeden Fall kein Problem.
Ja. Ne? Und es gibt Eseltouren, die man durch die Weinberge machen kann. Aus meiner Erfahrung heraus, lieber Thomas Müller, das lohnt sich schon. Also ich kann dir da auch mal so eine Eselfarm empfehlen. Habe ich letztens gemacht, war toll. Ida ist ein klasse Esel. An der Stelle liebe Grüße nach Algesheim.
Also das heißt, du willst sagen, Trade-Offer für Bayern München, ihr kriegt Johnny Burkhardt und wir kriegen Thomas Müller, oder was?
Das fände ich spektakulär gut. Eine Win-Win-Situation sozusagen.
Schauen wir mal. Also ich glaube, es könnte auch von der Art und Weise, was für Transfers getätigt werden, anderes Transferfenster werden, weil es das erste ist, was zumindest das erste Sommertransferfenster, was richtig geprägt wird von Nico Bungert und Michael Schönweiß. Weil letztes Jahr, klar, da war Nico Bungert als Co-Trainer in einer ganz anderen Funktion. Michael Schönweiß schon ein bisschen in diesem Gremium mit Bernd Legin plus Christian Heidel, aber es gibt schon so ein paar Indizien, sag ich mal, wo sowas hingehen kann. Nimmt man die U23, die haben ja auf einmal einen 18-jährigen Stürmer aus Honduras geholt. Und auch dachte, okay, was ist das jetzt? Was aber sicherlich aus der Erfahrung von Michael Schönweiß aus seiner DFB-Zeit, wo er halt jeden Nachwuchsspieler kennt und, darauf gegründet ist. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, es könnte kreativere Lösungen geben, die jetzt nicht auf der Hand liegen. Auch wenn du als Mainz 05 diesen Markt der zweiten Liga definitiv gut bespielen kannst, weil da so viele Talente oder spannende Spieler dabei sind. Da gab es ja schon einige Gerüchte. Also, und da sind es ja auch schon auch Positionen dabei, wo ich sagen muss, das würde auch passen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Aaron Zehnter von Paderborn denke, der links Flanken schlägt, das habe ich noch nie gesehen. Also, der ist so krass. Und Augsburg hat da jetzt auch, glaube ich, keinen Need, deshalb wollen die den verkaufen. Und das wäre halt auch sowas, wo ich sage, hey, dann hättest du halt auch mal einen linken Schienenspieler als Linksfuß. Ich glaube, da sind schon Sachen dabei, wo du dies ja auch sagen kannst, ey, spannend, da gehen wir mal rein.
Aber insgesamt müssen sie dann schon im Vergleich zu den Vorgängern, also zu den beiden vergangenen Transferphasen, sprich Sommer und Winter, ein bisschen an der Trefferquote zulegen. Also da war, fangen wir an bei Vidovic, nennen wir auch Sieb, der zwischenzeitlich funktioniert hat, aber glaube ich auch nicht so die Entwicklung gemacht hat, die man sich erhofft hat. Ich glaube nicht, dass da die Entwicklung sonderlich weitergehen wird bei Mainz 05. Ob es auch ein Maloney ist, der quasi nur auf der Bank sitzt, ob es ein Hong ist, der jetzt mal gegen Frankfurt ein annehmbares Spiel gemacht hat, ansonsten wirklich komplett unterperformt hat. Also die Liste der Transfers, die nicht wirklich funktioniert haben, ist dann doch schon lang gewesen.
Das stimmt. Ich würde aber, also ohne da jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, aber auch sagen eben, die sind später reingerutscht, weil das mit Martin Schmidt dann alles sehr kurzfristig kam im vergangenen Sommer.
Das ist ein sehr gutes Argument, ja.
Das muss man jetzt mal beobachten und dann danach, also zumindest nach der nächsten Hinrunde dann auch analysieren, wer hat da eingeschlagen. Ich würde es nicht so kritisch jetzt schon sehen bei Hong. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Okay, muss ich auch sagen, weil das war mein Hot-Take der Rückrunde. gänzlich gescheitert.
Ja.
Aber auch Nordin, Maloney, da wurde ja auch klar kommuniziert, das sind Vorgriffe für den Sommer gewesen.
die man sich dazu geholt hat schon, weil sie billig waren und den Kader verbreitert haben, die aber dann schon unter Zugzwang dann nächstes Jahr sind, da ja mehr Konkurrenz auf die Etablierten auszuüben, beziehungsweise es ist auch immer ein schwieriger Punkt, finde ich, weil Bo Henriksen halt jemand ist, der nicht sehr oft durchwechselt. Und wenn Leute es gut machen, dann spielen die halt weiter und da wird nicht oft gerüttelt. Und wenn da halt jemand drei Spiele nicht so gut ist, dann spielt er halt trotzdem, wenn er so in seiner Gunst steht, Thema Jae-Sung Lee, weil er da ein großes Urvertrauen drin hat. Deshalb ist schon schwer, da dann reinzukommen, dann drin zu bleiben. Paul Nebel hat es perfekt umgesetzt. Deshalb, ich bin gespannt, aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, Jan, es wird viel passieren, auch in dem Team rund um diese erste Elf, ne? Also Sieb angesprochen, denke ich auch, sieht eher nach Leihabbruch aus, weil er sich eher einen Verein suchen sollte, weil er seine Thematik mit diesen, er kann nicht länger als 60 Minuten spielen, scheinbar noch nicht in den Griff bekommen hat mit seiner Lunge. Einen anderen Verein braucht der halt vielleicht auch nochmal Zweitliga, ne? Vielleicht war es auch
ist ja auch nicht
so viel
zwangsläufig schlecht zu sehen.
Definitiv nicht, ne? Dann hast du Lasse Ries, wo man eigentlich sagen muss, den musst du ausleihen, auch weil du die Vertragsthematik hast, dass er zumindest bis 27 unter Vertrag steht, ne? Und der Vertrag nicht ausläuft. Ja, und dann drumherum mal schauen musst, auch ein Silvan Widmer, ja, wird jetzt wahrscheinlich wieder spielen, aber der weiß auch, dass nächstes Jahr die WM 2026 ist vielleicht die letzte Chance für ihn, in seinem Alter nochmal eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und man hat ja gesehen, Edi Fernandez, der war ja dann raus aus der Nationalmannschaft, der hat die Europameisterschaft verpasst gehabt, war dann aber jetzt, glaube ich, wieder drin, als er bei Brest auch gespielt hat.
Also auch Champions League gespielt hat.
Ja,
also.
Ja. Auch wenn er jetzt auch nicht so, er war jetzt nicht der unangefochtene Stammspieler, der ist auch immer wieder gependelt zwischen Bank und Startelf. Aber gerade diese Spieler, und das ist halt auch das Schwierige, ne? Also okay, ich glaube, du kannst ein Jahr lang, oder was heißt ein Jahr, du kannst über mehrere Monate mal sagen, okay, ich akzeptiere jetzt eine Rolle, aber irgendwann kannst du es nicht mehr, irgendwann kannst du dich auch nicht mehr motivieren, nee. Wenn so klar da ist, du spielst von der Bank und du spielst erst, wenn sich jemand verletzt, so, oder halt wirklich gar nicht mehr funktioniert. Und das ist schon schwer, vor allem, wenn du dann auch wenig Chancen über Einwechslung bekommst, weil du sehr spät eingewechselt wirst. Da suggerierst du ja wenig Vertrauen gegenüber dem Reservespieler. Klar muss man auf der anderen Seite auch sagen, okay, vielleicht muss man sich auch verdienen als Reservespieler, dieses Vertrauen zu bekommen, dann noch mehr zu spielen. Aber das ist schon so ein bisschen, wo ich sage, wow, da könnte in der zweiten Reihe vielleicht viel mehr passieren als die letzten Jahre. Durch diese Wechselthematik von Bo Henriksen und diese Herangehensweise, wie er zwischen Startelf-Spielern und Reservespielern unterscheidet.
Ist ja auch dann die Frage. Also solltest du es tatsächlich nach Europa schaffen, brauchst du einen breiteren Kader. Du musst mehr wechseln. Wird Henriksen das tun, wird das nicht tun? Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt ein Argument ist für einen Spieler, wenn der sagt, boah, bei Mainz 05 habe ich es mega schwer, in die Startelf zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich mir das antue, das sehe ich für mich jetzt nicht. Das kann dir auch passieren. Und ich würde gerne noch über eine Personalie reden. Wir dürfen, glaube ich, nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass Kai Schusano nächste Saison noch da ist. Kai Schusano spielt eine sehr starke Saison, hat in den letzten Wochen auch nicht immer fehlerfrei agiert. Für mich darf er auch noch wesentlich mehr Druck nach vorne entfachen. Gegen Frankfurt hat er ein überragendes Spiel gemacht, war für mich bester Mann. Ich weiß nicht, wie er bei euch angekommen ist, aber da müssen wir uns, glaube ich, auch drauf einstellen, dass der eventuell weg ist. Und das hat Christian Heidel ja auch schon angekündigt, dass er gesagt hat, boah, der jagt den die halbe Liga.
Ja, ich glaube, meine Kollegen haben bei der Einzelkritik in der AZ ihm auch mit Abstand die beste Note gegeben und da bin ich auch mitgegangen. Auch gerade in der Endphase des Spiels offensiv deutlich auffälliger als Nadim Amiri. Und ich glaube, dass ihm ein weiteres Jahr bei Mainz 05 guttun würde, weil er gerade in diesem Aufwärtstrend ist, aber Themen hat, woran er noch arbeiten muss, bevor er vielleicht den Schritt zu früh macht. Andererseits denke ich mir, wenn ich überlege, wie er in den ersten Saisonspielen drauf war im Vergleich zu jetzt, ist das ein Riesensprung. Dieses Gesamtpaket aus einem wahnsinnigen Tempo, einer Robustheit, einer Sprungkraft, ich meine, er ist 1,76, aber der springt so hoch, dass, wie gesagt, Robin Zentner oft die Bälle auf ihn dann schlägt, weil er da am höchsten steigt und ein gutes Kopfballspiel hat. Plus Balleroberung, macht Meter, also keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit Newcastle in meinem Kopf einfach, weil ich denke, ja, irgendein Premier League-Verein mit Geld und ab geht's. Aber ich glaube, er wird auch in die Premier League von seiner Art und Weise gut passen. Und ehrlicherweise, er
technisch
ist halt
auch sehr stark. Ich glaube, das ist noch so ein Argument, ne? Also jemand, wo du schon siehst, von der Geschwindigkeit her, von der Spielgeschwindigkeit, ist das Ende der Fahnenstange bei ihm noch nicht erreicht. Aber ich stimme dir schon zu, dass der eigentlich noch mal eine Saison hier bleiben sollte, weil gerade seine Offensivqualitäten, die müssen sich noch ein bisschen, also ich glaube, der könnte noch ein allumfassend besserer Spieler werden. Jetzt ist er noch so ein bisschen so ein Defensiv-Genie, aber der kann auch offensiv noch sehr viel besser werden. Und ich glaube, diese Entwicklung, die nimmt er sich, wenn er zu früh woanders hingeht.
Aber ich bin da ganz bei dir, weil ich sage, wenn England anklopft mit viel Geld, dann werden wir wenig Argumente haben, um zu sagen, er bleibt bei uns. Ich fände es super schade, wenn er gehen würde. Und ich lasse ihn nur unter einer Voraussetzung gehen, er muss noch ein Bundesliga-Tor schießen. Er hat die Saison noch kein Tor geschossen und das finde ich tatsächlich schade bei den Leistungen, die er regelmäßig zeigt, und er hätte es sich einfach verdient.
Das stimmt, aber so richtig nahe kam er dem noch nicht. Ich kann mich an einen Kopfball erinnern, gegen Hoffenheim noch.
Einen Schuss jetzt gegen Frankfurt?
Ja, aber ansonsten sah es schon dünn aus. Ja. Aber ich sag mal so, ich denke da an einen gewissen Brian Kruder, der vielleicht auch ein Jahr zu früh gegangen ist, der aber ein riesen Preisschild am Ende hatte, weil der ehrlicherweise von seinem Spielertyp her ja auch einen riesen Hype erlebt hat. Ne? Der hat einen riesen Glow-Up in diesen 3 Monaten unter Bo Henriksen gehabt. Vom Spielertyp her ist so jemand, der dann eher in der Öffentlichkeit ist, aber wenn da einer ganz genau hinschaut, also allein vom Datenscouting, was ja jeder noch Drittligist macht in ganz Europa.
Du meinst, da kloppt ein Drittligist einer, hör mal, du, der Kaischu, du, den würde man schon nehmen.
Nee, aber dem wird schon den Leuten auffallen. Ich frage mich nur, was das Preisschild wäre Ende, was die Leute bereit wären zu zahlen und
das
wo auch die Schmerzgrenze.
Das bestimmt der Markt und die Nachfrage, glaube ich, ganz stark.
Danke, du alter Wirtschaftsökonom.
Ja, genau. Die unsichtbare Hand des Marktes bestimmt ja den Preis.
Ja, aber wie gesagt, ich habe aus Kreisen von Brighton halt auch den Satz gehört, es hätte ihm auch gut getan, ein Jahr noch Bundesliga zu spielen. Und das ist halt immer so der Punkt, ne? Also, wie ist die Konstellation beim aufnehmenden Verein? Ist da eine Riesenkonkurrenz? Schaffst du es da auf höherem Niveau, deine Defizite, die du schon beim alten Verein hast, zu kompensieren? Oder bist du deswegen nicht gefragt? Ja, aber ist spannend, weil das würde Nadim Amiri auch gleichzeitig wehtun, weil, also da sind wir uns ja einig, Leonard Maloney, man hat zwar wenig von ihm gesehen, aber das ist alles aber kein Sano-Ersatz, ohne ihm jetzt da zu nahe treten zu wollen. Und der ist Bundesliga-tauglich, aber einfach ein anderer Spielertyp.
Also das wäre dann schon eine extrem große Baustelle, die du dir aufmachst. Und du musst vielleicht auch, wenn du Spieler wie Cassie abgibst, wenn du noch einen Johnny Burkhardt abgibst, irgendwo auch mal sagen, wir sehen die Möglichkeit für dich, in die Premier League zu gehen. Hier werden auch 40 Millionen geboten. Aber ich sag dir ehrlich, können wir aus sportlichem Interesse heraus nicht tun. Das wäre eine zu große Schwächung für uns und wir können andere Spieler besser ersetzen als dich. Natürlich möchtest du dir ungern einen, ich sag mal, unzufriedenen Spieler auf die Bank setzen. Andererseits möchte ich, auch wenn er eine fantastische Saison gespielt hat, Kaischu Sano auch nicht zu hoch loben. Ich würde mal meinen, jeder Profi, auch wenn er sich ein bisschen überschätzt, würde schon sagen, ja gut, ein Jahr. Meinst du 5 noch? Schadet mir jetzt nicht zwangsläufig.
Naja, aber sagen wir mal so, das System Bo Henriksen sorgt ja dafür, dass er nicht auf der Bank versauern wird. Wenn er da bleibt, dann wird er spielen. Er wird jedes Spiel machen, gar keine Frage. Und was er auf jeden Fall machen wird, ist natürlich auch das nächste Spiel. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass vielleicht Bochum genau der richtige Gegner ist, damit Sano dann auch mal das Tor schießt.
Dann kann er auch mal zustechen. Bin gespannt. In Bochum, tief im Westen. Das kann schon eine üble Nummer werden in dem Stadion, wenn die dann da absteigen am Wochenende. Und ich finde, da spricht viel für, denn auch in Heidenheim, denen fehlen halt so ein bisschen die Mittel.
Ja.
Also wenn ich halt sehe, dass die auch mit Tom Kraus und Matheus Bero auf der Doppel-8 spielen und dann halt Philipp Hofmann da vorne, also ja.
Jetzt mach hier nicht die Ex-05er schlecht.
Es ist schwierig.
Die treffen immer gegen uns.
Ja, Tom Kraus hat auch eine Entwicklung genommen, gerade offensiv, aber ja, es wäre schade für die Bundesliga, glaube ich, wenn du Bochum verlierst. Das ist schon immer ein geiles Stadionerlebnis. Es wird für Mainzer brutal, glaube ich, weil da wird nochmal alles mobilisiert, wenn man gesehen hat, 1000 Fans oder so vor der Busabfahrt nach Heidenheim an diesem Donnerstag, Freitag, was auch immer. Also
Also wir werden definitiv da sein. Wir werden allerdings aus meiner Heimat anreisen, aus Wuppertal. Also wir haben die kürzere Anreise.
Nicht ganz so tief im Westen, möchtest du damit sagen.
Ja, genau, nicht ganz so tief im Westen. Da, wo der Amboss klingt, aber Kohle wurde woanders abgebaut, sagen wir es mal so, ja. Und ich glaube, das kann auch schon ein ganz schönes Gehacke werden. Also ich kann nicht, ehrlicherweise, Bochum, die haben auch letzte Saison den Abstieg eigentlich schon ziemlich verdient gehabt und haben sich da halt in der Relegation unfassbar gerettet gegen Düsseldorf, die eigentlich mehr als, die hatten wirklich den Aufstieg verdient, ehrlicherweise. Aber na gut, wenn du dieses entscheidende Spiel verlierst, hast du es vielleicht dann doch nicht verdient. Auch wenn ich die Relegation mega unfair fände. Aber für mich ist das das entscheidende Spiel. Hast du noch eine Chance auf Europa, ja oder nein? Möchtest du, und das ist das entscheidende Spiel für mich, die anderen Spiele mal drauf geschissen, aber wenn du das Spiel nicht gewinnst, braucht mir hier keiner mehr was von Europa erzählen, dann ist der Drops nämlich gelutscht.
Da sind ja auch keine anderen Spiele mehr dann. Also dann spielst du nur noch zu Hause gegen Leverkusen. Und das
wobei,
war's.
Leverkusen zurzeit ist ja,
ja
schon.
Ja, nee, aber also ich muss auch sagen, bei Bochum, also 0-0 gegen Heidenheim am Freitagabend, du willst ja auch irgendwas, du willst dich ja auch eigentlich da wegbewegen und da passiert halt nichts. Und mir, ich finde es so kacke, weil ich habe mich die ganze Zeit, als Bochum in der Bundesliga war, und sind es ja jetzt noch, gesagt, ich muss da mal hinfahren. Und jetzt fahre ich da einmal hin, jetzt bin ich da nächste Woche. Und dann steigen die wahrscheinlich ab und es wird ein total kackes Stadionerlebnis. Ich muss als Fan da alles reinhauen, weil ich will, dass wir wirklich an diesen Europachancen dranbleiben, damit das nicht komplett, also die Saison ist geil, da gibt's nichts dran zu rütteln, haben wir oft genug gesagt. Und deswegen ist es auch so ein inneres Bedürfnis, als nur Fünfer nach Bochum zu fahren, um da nochmal alles reinzuhauen auswärts. Aber ja, ich glaube, es gibt bessere Wochen,
Wunsch,
um nach Bochum zu fahren.
Ich habe wirklich einen Wunsch. Sollten wir nochmal ordentlich an Europa anklopfen, an der Pforte, weil wir gewinnen und Bochum steigt ab. Ich möchte vieles, aber ich will keine Absteiger-Gesänge.
Nee, da
wirklich,
musst du dann
Leute,
auch Größe zeigen.
Also ganz ehrlich, das lassen wir bitte sein und wir sind dann bitte Mensa und demütig und dankbar für die Möglichkeit, dass wir gegen Leverkusen, die quasi vor dem absoluten Ausverkauf stehen und bei denen scheinbar keiner mehr Bock richtig auf Bundesliga hat, die Möglichkeit haben, nochmal richtig durch die Pforte nach Europa zu gehen.
Oder solidarisch Herbert Grönemeyer singen nach dem Spiel.
Nach dem Spiel Herbert Grönemeyer kann ich mir noch gefallen lassen, wenn wir gewinnen.
Es läuft nämlich immer auch nach dem Spiel. Mal gucken, ob es dann auch läuft.
Ah, die haben schon ein paar geile Hymnen da, ja, oben im Ruhrgebiet. Geil. Also egal, ob Schalke das Steigerlied, egal ob Bochum, es macht schon Spaß.
Das war das Bochum-Spiel, das war das allerletzte Bo Svensson-Bundesligaspiel. In Bochum, freitagsabends. Das war mein erstes Spiel im Stadion als Redakteur und da hatte ich die Aufgabe, zum ersten Mal diesen Spielbericht zu schreiben, der ja mit Abschluss fertig sein muss. Wer packt mir natürlich die beste Hypothek auf für meinen ersten Einsatz da? Tom Kraus, dem einfällt so in der 90. plus 5 mit der letzten Aktion das 2-2 zu machen, dass man schön Überschrift, Teaser, Vorlauf, alles einfach nochmal schön neu schreiben kann. Da dachte ich auch, danke Tom. Danke für nix.
Seitdem ist er bei dir unten durch und du schreibst ihn konsequent aus der Startelf für Mainz 05 raus. Also bei dem sehe ich keine Zukunft, sage ich dir ganz ehrlich. Der braucht hier gar nicht mehr aufkommen. Ja, hat sich offensiv verbessert, aber nö, menschlich. Mm-mm.
Nee, ich habe ihm ja Chancen gegeben. Wir haben ihn ja auch angefragt für Interviews. Übrigens auch diese Woche. Aber mal schauen, ob es was wird. Bislang
keine Fragen zur Zukunft oder was?
Ich weiß nicht, ob es klappt. Der Pressesprecher wollte mir noch Bescheid geben, ob Tom möchte. Bislang habe ich noch keine Rückmeldung. Zu Mainzer Zeiten wollte er nicht.
Also falls der Bochumer Pressesprecher jetzt zuhört, ruft man Domi zurück, ja?
Hör mal, ich warte auf eine Antwort.
Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auswärts in Bochum auf dem Bierchen. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe auf ein geiles Auswärtserlebnis wie in Hoffenheim, nur mit besserem Ausgang für uns. Und sage damit Arrivederci, ciao, ciao. Bis bald.
Tschüssi.
Ciao.